Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. Aller Anfang ist schwer.
Moin Moin aus dem schönen Hamburg. Bestimmt kennst du das. Du hast eine Idee für deinen Garten. Eine großzügige Terrasse, einen schicken Sitzplatz mit Pergola und Outdoor-Kamin. Oder du wolltest schon immer eine Eiche bei dir im Garten haben. Am liebsten würdest du sofort anfangen, Spaten raus, ab ins Gartencenter, einfach machen. Oder du hast deinen Garten ganz frisch, entweder übernommen oder gerade ist das Haus fertig gebaut und die Umzugskisten sind längst ausgepackt. Dann ist die Versuchung groß. Sofort loslegen, etwas bauen, etwas verändern, einfach anfangen. Aber genau hier lohnt es sich, kurz innezuhalten. Gerade wenn du etwas Großes bauen oder pflanzen willst. Egal, ob du deinen Garten ganz neu anlegen möchtest oder einen bestehenden Bereich verändern magst, mach dich vorher schlau, dann kannst du bessere Entscheidungen treffen, bevor du den Spaten auspackst. Wir reden heute über eine Auswahl von Dingen, die du vor dem ersten Spatenstich prüfen kannst. Auf geht's! Weißt du eigentlich, wo deine Gartengrenzen sind? Weißt du wirklich, wo deine Gartengrenzen sind? Und wenn du jetzt sagst, na Jessica, da wo mein Zaun verläuft, dann sage ich, naja, das mag stimmen, vielleicht aber auch nicht. Vorhandene Zäune, Mauern, die markieren nicht zwingend deine Grundstücksgrenze. Oft wurden sie mit Abstand zur Grenze errichtet oder stehen schon seit Jahrzehnten dort, ohne dass jemals irgendjemand die exakte Grenze geprüft hat. Es gibt mehrere Wege, um den exakten Grenzverlauf deines Grundstücks herauszufinden. Ich denke, da kannst du mir zustimmen. Amtliche Quellen, die sind zuverlässig. Das Katasteramt zum Beispiel, das ist die sicherste Quelle. Dort kannst du einen amtlichen Lageplan, Katasterauszug beantragen. Und da sind wirklich deine exakten Grundstücksgrenzen verzeichnet. Kostet ein bisschen, nicht viel, je nach Bundesland und Umfang. Und in manch Bundesländern gibt es auch Online-Portale, so Geoportale. Da kannst du Einsicht nehmen. Und dann gibt es noch das Grundbuchamt. Im Grundbuch, da ist dein Grundstück mit Flurstücksnummern registriert. Der Grundbuchauszug selbst zeigt aber meist nur die Fläche, nicht den genauen Verlauf. Mit der Flurstücksnummer aber kannst du dann beim Katasteramt die entsprechenden Pläne anfordern. Und dann gibt es noch ganz praktische Dinge, die kannst du vor Ort tun. In vielen Fällen sind an den Grundstücksgrenzen noch alte Grenzsteine im Boden versenkt. Die sind oft aus Granit, Beton, ungefähr so 10, 15 cm groß. Aber meistens nur noch ein bisschen sichtbar. Schau besonders in den Ecken nach. Manchmal sind sie auch von der Erde oder von Bewuchs komplett verdeckt. Diese Steine sind rechtlich verbindlich und dürfen nicht entfernt oder versetzt werden. Kannst auch in deinen Kaufvertrag reingucken. In deine Unterlagen vom Grundstückskauf, da sollte ein Lageplan dabei sein. Schau mal in deinen Akten nach, oft liegt alles schon dort, was du brauchst. Und wenn es ganz genau sein muss, öffentlich bestelltes Vermessungsbüro beauftragen. Gerade wenn du größere Bauvorhaben planst, eine Garage zum Beispiel, oder Streit mit deinem Nachbarn vermeiden möchtest, kann ein Vermessungsingenieur die Grenze vor Ort ganz exakt einmessen und markieren. Das kostet ein paar hundert Euro, gibt dir aber die wirklich absolute Sicherheit. Das ist ganz wichtig, wenn du dir unsicher bist und wenn deine Grenzsteine fehlen oder du sie einfach nicht findest. An dieser Stelle fragst du mich vielleicht, Jessica, warum ist denn das so wichtig? Nun, bei Neubauten, Zäune für Mauern, da gibt es gesetzliche Grenzabstände. Wenn du nun, auch wenn es nur versehentlich ist, auf dem Nachbargrundstück baust, ich glaube, den Satz brauche ich gar nicht zu Ende bringen, im schlimmsten Fall muss alles wieder abgerissen werden. In manch einem Bundesland gibt es auch vorgeschriebene Abstände für Bäume, für große Sträucher. Also, bevor du irgendetwas Großes baust oder pflanzt, mach dich da schlau. Weiter geht's. Was solltest du auf jeden Fall machen, bevor du mit deinem Garten loslegst? Eine Bestandsanalyse. Die Grundlage jeder guten Gartenplanung. Eine gründliche Bestandsanalyse ist wirklich das Fundament für alle weiteren Entscheidungen. Hatten wir auch schon ganz oft in diesem Podcast. Deswegen hier nur kurz zusammengefasst. Bestandsanalyse bedeutet, miss dein Grundstück genau aus. Zeichne einen maßstabsgetreuen Plan. Dabei misst du auf alle Gebäude, Wege, bestehende Pflanzungen, feste Elemente. Notiere auch Höhenunterschiede. Ganz wichtig, Denn ein Gefälle, das beeinflusst den Wasserlauf und vor allen Dingen den Wasserablauf bei dir im Garten. Es ist immer gut zu wissen, was das Wasser bei dir auf dem Grundstück macht. Wo fließt es hin? Und hoffentlich fließt es nicht in deinen Keller oder bewahre in den Keller deines Nachbarn. Mach eine Bestandsanalyse all deiner Pflanzen. Welche Bäume und Sträucher sind da? Wie alt und vor allen Dingen, wie vital sind sie? Wer soll bleiben? Wer muss vielleicht ausziehen? Schau auch zu verschiedenen Jahreszeiten. Manche Pflanze, die zeigt sich nur zeitweise. Und im Winter kannst du nicht auf den ersten Blick sofort sehen, ist die Pflanze gesund oder ist die vielleicht schon abgängig. Natürlich auch gucken, zu welcher Tageszeit scheint die Sonne. Stichwort Standortbedingungen, auch das hatten wir in diesem Podcast schon wirklich oft als Thema. Wenn du an dieser Stelle tiefer einsteigen möchtest, dann hör dir doch die Folge vom 14. Januar an. Das ist eine Doppelfolge, da geht es um das pflegeleichte Beet, da geht es auch um die Standortbedingungen und um den Boden. Machen wir hier weiter, den Zustand deiner Pflanzen dokumentieren, aber auch von deiner vorhandenen Bausubstanz. Wenn du Wege, Mauern, Terrasse oder Zäune schon im Garten hast, wie ist ihr Zustand? Morsche Zaunpfosten, Risse in den Betonplatten, sich senkende Mauern, das solltest du dokumentieren. Was noch? Ganz wichtig, hast du Leitungen im Boden? Wasserleitung, Stromleitung, andere Leitungen? Komm hier deiner Sorgfaltspflicht nach. Prüfe das. Schau mal in deine Unterlagen, in deinen Bauunterlagen vom Hauskauf. Können bereits Pläne enthalten sein, die zeigen, wo die Hausanschlüsse verlaufen? Schau in deine Akten und such danach Begriffen wie Lageplan, Bestandsplan. Wenn du da nicht fündig wirst, bevor du das Fundament für deine Garage aushebst, alle Leitungsträger sind verpflichtet, dir Auskunft zu geben, ob sie Leitungen auf deinem Grundstück haben oder nicht. Aber du musst aktiv nachfragen. Das ist oft kostenlos oder gegen einen kleinen Aufwand bekommst du dann auch Auskunft. Denk an deine Sorgfaltspflicht. Manchmal sind im Garten aber auch alte Drainagen, alte Fundamente. Drainagen, die werden oft vergessen, sind aber wichtig. Sie leiten Wasser ab und verhindern, dass dein Keller feucht wird. Wenn du sie beschädigst, dann können Feuchtigkeitsprobleme am Haus entstehen und das wollen wir doch nicht. Solche Drainagen sind meist nicht in offiziellen Plänen eingetragen. Besonders bei älteren Häusern wirst du darüber sehr wahrscheinlich keine Information zu finden. Auch alte Fundamente verstecken sich gerne mal im Garten. Von abgerissenen Gebäuden, von alten Mauern, von alten Wegen, alten Gartenlaternen und noch viel mehr. Das ist aufwendig, den Beton aus dem Boden rauszuholen. Jetzt fragst du mich, Jessica, wie soll ich denn bitte alte Fundamente bei mir im Garten finden? Sehr interessant, egal ob du nun Fundamente bei dir im Garten findest oder nicht. Google Earth, das ist echt super interessant. Wenn du da einmal angefangen hast, dann, das ist ein Rabbit Hole, ich sag's dir. Auf der Seite dann auf das Uhrensymbol klicken und dann siehst du die alten Luftaufnahmen von deinem Grundstück. Wirklich richtig cool. Google hat natürlich nur begrenzt in der Vergangenheit fotografiert. Super. Wie wär's denn mit Gesprächen mit Hausbesitzern oder mit den Nachbarn? Die können sich oft an Dinge erinnern. Manch ein Nachbar bei mir hier in der Straße, der wohnt schon seitdem er Kind war hier, habe ich schon tolle Geschichten gehört. Wenn du sicher bist, du kannst so ein bisschen interpolieren, da ist ein Hausanschluss, da hinten steht eine alte Gartenleuchte, dann kannst du vorsichtig Probe graben. Aber tu dies bitte von Hand. In der Nähe vermuteter Leitungen immer per Hand graben, nicht mit der Maschine. So, schau über den Gartenzaun. Ganz wichtig. Gibt es da störende Dinge, die möchtest du einfach bei dir im Garten nicht sehen? Oder hast du andersrum schöne Ausblicke, die willst du einrahmen? Gibt es auf dem Nachbargrundstück große Bäume, die beeinflussen deinen Garten? Ebenfalls. Wenn du all diese Informationen zusammengetragen hast, dann kannst du fundiert in deine Planung starten. Du siehst dann, welche Bereiche sich für welche Nutzung eignen. Wo könnte ein Gemüsebeet gedeihen? Wo ist der ideale Platz für die Terrasse? Welche Ecke bleibt schattig und feucht? Denn was nützt dir die schönste Gartenidee und Plan, wenn es nicht zu deinen Gegebenheiten passt? So, was müssen wir jetzt noch ansprechen? Wir leben in Deutschland. Rechtliche Aspekte. Für manch ein Projekt brauchst du eventuell eine Baugenehmigung. Die Regeln dafür, was du ohne Genehmigung bauen darfst, sind komplex und unterscheiden sich zudem auch noch erheblich zwischen den Bundesländern. Ja, so eine Baugenehmigung, das ist eine behördliche Erlaubnis. Da wird geprüft, ob dein Bauvorhaben den gesetzlichen Vorschriften, also Baurecht, Brandschutz, Statik, Nachbarschaftsrecht und Co. entspricht. Du reichst die Pläne beim Bauamt ein. Bei mir in Hamburg ist das Fachamt Bauprüf in dem jeweiligen Bezirksamt und dort werden deine Unterlagen geprüft. Wenn alles passt, bekommst du die Genehmigung. Nun fragst du, Jessica, wann brauche ich denn so eine Baugenehmigung? Nun, das hängt stark davon ab, was du baust und wo du wohnst. Wie gesagt, viele regeln und unterscheiden sich zudem noch zwischen den Bundesländern. Jedes Bundesland hat eine eigene Bauordnung. Zur jeweiligen Landesbauordnung kommt die örtliche Satzung deiner Gemeinde und das ist der Bebauungsplan. Der regelt ganz spezifisch für ein bestimmtes Gebiet, was und wie gebaut werden darf. Und der kann tatsächlich strengere, aber auch abweichende Regelungen zur Landesbauordnung festlegen. Also, welche Art von Gebäuden erlaubt ist, wie hoch gebaut werden darf. Es gibt auch manchmal Gestaltungsvorgaben, Dachform, Farben, Materialien, Pflanzen, bestimmte Bäume, die gesetzt werden müssen. Aber auch Vorgaben für die Art deiner Einfriedung. Also, wie hoch darf der Zaun sein oder wie hoch darf er nicht sein. Mit so einem Bebauungsplan hatte ich es letztens zu tun. Meine Kundin, die wollte einen schönen Sitzplatz mit Pergola und Kamin im Garten aufstellen. Richtig schick. Aber am Ende waren die Grundstücksgegebenheiten bei ihr aber nun halt eben so, dass wir eine Befreiung vom Bebauungsplan beantragen mussten. Also auch in deinen Bebauungsplan reinschauen. Weiter, du hast ein altes Haus, das steht vielleicht unter Denkmalschutz. Dann brauchst du auch für kleine Veränderungen oft Genehmigungen. Wo kannst du einsehen, ob dein Haus geschützt ist? Im Kaufvertrag, da wird manchmal erwähnt, ob dein Grundstück oder dein Haus unter Denkmalschutz steht oder besondere Beschränkungen bestehen. Auch im Grundbuch kann sowas eingetragen sein. Es gibt aber auch Denkmallisten der Länder. Jedes Bundesland führt eine öffentliche Denkmalliste, in der alle geschützten Baudenkmäler erfasst sind. Die findest du online, manchmal sind die auch bei den Kommunen einsehbar oder teilweise in digitalen Geoportalen, da sind die mit integriert. Wenn du da nicht weiterkommst, dir aber sehr sicher bist, hier gibt es einen Denkmalschutz, sind in Deutschland, auch dafür gibt es eine Behörde, die Denkmalschutzbehörde. So, was passiert denn, wenn du ohne Genehmigung baust, obwohl du eine hättest einholen müssen? Nun, bauen ohne erforderliche Genehmigung, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Das bedeutet, es kann mit Bußgeldern geahndet werden. Und ich meine jetzt hier keine 35 Euro für falsch parken. Das Bauamt kann auch eine Baustellenverfügung erlassen, dann musst du sofort aufhören zu bauen. Im schlimmsten Fall kann das Amt den Rückbau oder Abriss anordnen, auf deine Kosten. Das passiert besonders dann, wenn das Bauvorhaben grundsätzlich nicht genehmigungsfähig wäre, deine Nachbarn sich beschweren und bestimmte Sicherheitsrisiken bestehen. Für manch Vorhaben brauchst du auch die schriftliche Zustimmung deiner Nachbarn, aber auch wenn keine rechtliche Pflicht dazu besteht. Ich würde meine Nachbarn immer über Bauvorhaben informieren. Viele Konflikte entstehen, weil sich Nachbarn übergangen fühlen. Und ein freundliches Gespräch vorab kann viel Ärger ersparen. So, dann habe ich noch einen Punkt, darüber solltest du vorher nachdenken. Viele Menschen, die planen ihren Garten für das Jetzt, vielleicht noch für das Morgen, aber nicht für das Übermorgen. Und das ist in Bezug auf große Bäume, kann das schwierig werden. Bäume, die oft unterschätzte Größe in deinem Garten. Bäume, die werden groß. Die schaffen 20, 25 bis hoch 40 Meter und werden oft auch gerne mal nicht nur 5, nicht nur 10, sondern gerne auch mal 20, 25 Meter breit. Auch kleinere Bäume, wie zum Beispiel die Felsenbirnen, schaffen 6 bis 8 Meter Höhe. Oder die so gerne auf Instagram angepriesene Kugelrobinie, Robinia pseudoacacia, Umbraculifera, die wird 5 Meter hoch, aber auch 5 Meter breit. Und das passiert ganz schnell. Pflanzt einen süßen kleinen Baum 3 Meter von der Hauswand entfernt. Und nach 15 Jahren, da heben ihre Wurzeln deine Terrasse an. Die Krone wirft Schatten über deinen kompletten Garten. Äste kratzen an deiner Fassade oder am Dach. Laub verstopft die Regenrinne. Abwasserleitungen werden von Wurzeln durchdrungen. Nachbarn beschweren sich über Laub und Schatten. Ich kann dir nur den Tipp geben, bevor du einen Baum bei dir im Garten pflanzt, informiere dich über die Enthöhe und die Entbreite der Baumart. Halte Abstand zu deinem Haus mindestens halbe Enthöhe, besser mehr. Beachte Grenzabstände, wir hatten es ja schon, zu den Nachbarn. Überleg dir, ob so ein großer Baum bei dir im Garten überhaupt sinnvoll ist. Vielleicht hast du heute noch einen wunderbar sonnigen Garten, perfekt für Rosen, Lavendel und Gemüse. Und in 10 Jahren, wenn dieser Baum dann gewachsen ist, dann liegt die Hälfte deines Gartens im Schatten. Informiere dich also über die Endgröße und platziere deinen Baum bei dir im Garten strategisch. Und dann gibt es ja auch noch Nachbarbäume. Auch da gilt es, einen Blick rüber zu werfen in des Nachbarn Garten. Der Ahorn des Nachbarn, der mag heute vielleicht noch klein sein, aber auch dieser Baum wird groß und dann wird er deinen Garten gegebenenfalls beschatten, Laub abwerfen und Wurzeln in dein Grundstück wachsen lassen. Was kannst du da tun? Wenig, wenn der Baum auf dem Nachbargrundstück steht. Plane einfach damit. Eine Sache wird auch gerne vergessen: Infrastruktur. Einer der häufigsten Fehler, in Anführungszeichen, du hörst meinen Podcast, du weißt, Fehler ist ein Wort, das ich nicht so gerne verwende. Es wird gebaut, es wird gepflastert, es wird gestaltet, es wird gepflanzt und dann erst stellst du fest, dass Strom und Wasser fehlen. Die Leitungen wurden nicht gleich mitverlegt. Was dann folgt, ist aufwendig, teuer und oft mit wirklich unschönen Kompromissen verbunden. Hast du Leitungen? Hast du deine Infrastruktur vergessen? Dann müssen Wege später wieder aufgerissen werden. Das kostet schnell mal mehr als die ursprüngliche Installation. Also nachträglich verlegte Leitungen bedeuten Erdarbeiten, Schmutz und hohe Kosten für dich. Wenn du vor deiner Gartenneuanlage noch nicht weißt, wo ein Stromanschluss sinnvoll ist, dann kann ich dir hier den Tipp mitgeben: Arbeite mit Leerrohren. Kleine Maßnahme, großer Nutzen. Leerrohre, das sind günstige Kunststoffrohre. Die kannst du dann verlegen, wenn der Boden offen ist, also wenn du da nur die Baustelle im Garten hast. Das ist wo besonders sinnvoll? Unter befestigten Flächen. Du weißt noch gar nicht, wo im Garten du irgendwann Strom genau brauchen wirst, aber du willst jetzt schon mal ganz am Anfang die Terrasse und die Zuwegung und die Zufahrt bei dir im Garten pflastern, befestigen, was ja auch sinnvoll ist. Dann kannst du unter diese befestigten Flächen Leerrohre verlegen. Da kannst du dann nachträglich Stromkabel durchziehen. Leerrohre kosten wenig, ersparen aber massive Umbauten. Natürlich wäre es schöner, wenn du genau weißt, wo überall ein Anschluss benötigt wird, aber nimm mit: nachträglich verlegte Leitungen bedeuten Erdarbeiten, Schmutz, hohe Kosten. Wenn du deine befestigten Flächen zu Anfang gleich herrichten möchtest und noch nicht weißt, wie dein Garten genutzt werden soll, dann verlege Leerrohre. Da kannst du nachträglich die Kabel durchziehen. Dann habe ich einen letzten Punkt für dich, was auch noch gerne unterschätzt wird: Budget und Zeitplanung bei Eigenleistung. Warum ist das so? Du kennst bestimmt den Spruch: Kleinvieh macht auch Mist. Du kalkulierst die großen Posten, also Steine, Holz, Pflaster, aber vergisst das Kleinvieh. Vielleicht Befestigungsmaterialien, Schrauben, Klammern, Material, was man nicht sieht, oder Kleinmaterialien, Füllsand zum Beispiel, Zement, Kies, aber auch Lieferkosten, Pflegemittel. Dazu kommt, du hast im Regelfall auch Verschnitt. Bei Platten, Holz, Fliesen, da hast du immer einen Verschnitt und das können schon mal 10% sein. Das sind alles zusätzliche Kosten. Manchmal muss es aber auch Qualität sein. Wenn du dann schließlich im Gartencenter oder im Baumarkt stehst, dann stellst du manchmal fest, dass das ganz billige Material doch nicht gut genug ist. Und die bessere Qualität, die kostet dann schon mal gerne was mehr. Wenn du schon mal gebaut hast, dann weißt du, es gibt immer eins: Unvorhergesehenes. Passiert immer. Es gibt immer Überraschungen. Kann bei dir im Garten die Erde sein, der Untergrund, da stößt du auf Felsen, auf alte Fundamente beim Graben, wir hatten es ja schon. Kann aber auch sein, dass der Boden ganz anders ist, als du gedacht hast. Vielleicht sind da viel mehr Steine drin oder das ist was ganz Lehmiges. Oder du findest alte Leitungen, Drainagen, weitere zusätzliche Kosten. Auch das Wetter kann dir einen Strich durch die Rechnung machen. Manchmal ist Material auch nicht verfügbar, nicht lieferbar und auch dann dauert es insgesamt länger. Letztlich, auch du hast einen Job, manchmal hat man beruflich mehr zu tun oder, was nicht passieren soll, vielleicht wirst du ja auch mal krank. Viele Garten-Newbies unterschätzen aber schlichtweg den Aufwand. Du hast Vorarbeiten, es muss abgerissen werden und das ganze Zeug muss ja auch noch entsorgt werden, muss weggefahren werden. Solche Vorbereitungen dauern oft länger als die eigentliche Arbeit. Alte Pflastersteine rauszuholen, die seit 30 Jahren im Boden sind, das ist einfach Knochenarbeit, das dauert. Was dauert auch oft recht lang, länger als man im Vorwege vielleicht gedacht hat? Feinarbeiten. Die letzten 10% brauchen oft 30% der Zeit. Details, Nachbesserungen, Feinschliff. Vielleicht brauchst du ja auch neue Ausrüstung, neue Werkzeuge. Auch das geht ins Geld. Du brauchst einen besseren Bohrer, deiner funktioniert einfach nicht. Oder du musst dir eine Rüttelplatte mieten. Du brauchst eine Flex zum Schneiden, aber auch sowas ganz Simples wie Arbeitshandschuhe, Sicherheitsausrüstung, Schubkarre, Eimer oder eine Leiter. Letztlich Try and Error. Fehler passieren, Fehler gehören dazu und da muss man etwas nochmal machen. Der Zaun steht schief, Pfosten neu setzen. Das Gefälle auf deiner Terrasse stimmt nicht, Platten raus, neu verlegen. Nachjustieren. Selten passt alles beim ersten Mal perfekt. Also sei realistisch in deiner Zeiteinschätzung und achte auf dein Budget. Mach am besten eine wirklich detaillierte Materialliste. Schreib wirklich alles auf, auch die Kleinigkeiten. Du kannst da gerne mal in meine Folge Fachsimpelei reinhören. Da gehe ich so ein Leistungsverzeichnis in allen Bereichen einmal komplett durch. Vielleicht hilft dir das ja bei deiner Liste. Du solltest auch die aktuellen Preise recherchieren. Geh in den Baumarkt und notiere dort die Preise. Und wenn du dann die Materialmengen berechnest, denke daran, immer einen kleinen Puffer einzubauen. Es gibt immer Verschleiß, es gibt immer Verschnitt. Und wenn wir schon über den Puffer reden, rechne einen Puffer mit rein. Gerade das Unvorhergesehene kann richtig ins Geld gehen. Leg das Puffergeld auch wirklich zur Seite. Gib das nicht vorher aus. Diese Reserve solltest du auch wirklich nicht zu klein ansetzen. Gerade bei Gartenprojekten gibt es wirklich oft Überraschungen, Unvorhergesehenes. Zusätzlich kann ich dir auch noch empfehlen, plane weiteres Geld ein für nice to have. Also Dinge, an die hast du ganz am Anfang noch gar nicht gedacht und während du dann in deiner Gartenrealisierung steckst, stellst du fest, oh, das wäre schön, hier doch nochmal etwas Besonderes zu haben oder hier doch nochmal ein Beet. Dann ist es doch prima, du hast da eine kleine Reserve, einen wunderbaren Puffer. Wenn du das Puffergeld am Ende nicht brauchst, prima, bleibt mehr Geld für Pflanzen. So, und nun hoffe ich, du bist motiviert und inspiriert, gleich mit deinem Garten loszulegen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass mir doch eine Bewertung da, gerne auch ein Abo. Ich wünsche dir und deinem Garten alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Das war Gartencoach, dein Gartendesign-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Du hast auch eine Frage zu deinem Garten oder möchtest deinen grünen Daumen weiterentwickeln? Dann besuch Gartencoach auf Instagram oder schreib eine E-Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.